Mir wird jetzt immer Platz angeboten, sogar im Bus.
Auch im Bus?
Danke. Okay. Ich lese am Anfang einen Bibelvers aus Römerbrief 15, Vers 13. Deshalb bete ich, dass Gott, der euch Hoffnung gibt, euch in eurem Glauben mit Freude und Frieden erfüllt, so dass eure Hoffnung immer größer wird durch die Kraft des Heiligen Geistes. Also es geht um die Hoffnung. Und laut diesem Bibelvers, diese Hoffnung kann noch wachsen. Und das passiert durch die Kraft des Heiligen Geistes. Und wenn ich so an die Hoffnung gedacht habe, ist mir so einfach die letzte Erfahrung eingefallen. Vor ein paar Wochen waren wir in Griechenland, haben so Urlaub gemacht. Und wir wollten dort einen Freund treffen. Der Freund ist eigentlich ein Zypriot oder Kypriot. Und er war ganz auf anderer Seite von Griechenland. Und wir haben entschieden, dass wir uns in der Mitte treffen. Der hat diesen Treffpunkt vorgeschlagen, weil der Typ ist wirklich, das Griechenland ist seine zweite Heimat. Der kennt sich sehr gut aus, kann Griechisch. Und so sind wir gefahren dahin. Und es war schwer. Zuerst, wir haben dann gemerkt, dass die Griechen sind, die sind Philosophen. Und alles, also die Straßenschilder sind auch sehr philosophisch dort. Und einfach so, ich habe gemerkt, ich bin schon zu sehr deutsch. Und irgendwie, wir haben echt, das hat so lange manchmal gedauert, bis wir richtig rausgekriegt haben, was sie meinen. Oder wie man das wirklich so, es gab so manchmal die Straßen, die manchmal so genannt wurden, manchmal andere Nummer hatten und irgendwie so gewechselt haben. Und also das war ärgerlich. Und dazu noch die Straßen, die sind auch sehr philosophisch gebaut. Und irgendwie, wir haben da schon das größte Teil des Weges und das letzte Teil war der Berg. Und das war total krass für mich. Also diese Straßen zuerst. Zweitens, dass man wirklich, wirklich mit den Schildern, du kommst gar nicht richtig, du weißt zwar die Richtung, dass du ungefähr richtig bist, aber wo das ist, wo wir uns treffen sollen. Und am Ende war ich richtig am Ende. Also wir sind dann irgendwo angekommen und mussten feststellen, dass wir sogar vorbeigefahren sind und mussten wieder zurück über den halben Berg. Und ich war richtig so richtig K.O. Also ich habe geheult, mir war schon alles egal und ich wollte nicht, denn diesen Freund wollte ich nicht mehr sehen und ich wollte nichts und war richtig, richtig K.O. Und saß so im Auto und habe geheult. Und da plötzlich kommt dieser Freund, der hat uns gefunden und als er gekommen ist und hat gesagt, ey komm, lass uns essen und hat auf Griechisch was bestellt und irgendwie, und ich habe gemerkt, in 5 Minuten war meine Müdigkeit, mein psychischer Zustand, mein körperliche Kaputtsein, alles war einfach weg. Ich habe gedacht, im Nachhinein habe ich gedacht, boah, das macht die Hoffnung. Der hat irgendwie Hoffnung gebracht und einfach schon so kleine Erfahrung, so kleine, einfach nur, das macht mit dir was. Und dann habe ich mich erinnert, ja, das ist so in kleinen Dingen, aber Hoffnung kann deine Laune verändern, dein Zustand, psychischer Zustand. Und ich habe mich erinnert, ich habe als kleines Kind noch so eine Geschichte gelesen über Krieg. Und zum Beispiel, da war so eine Geschichte über Krieg im 18. Jahrhundert zwischen Russland und Frankreich, wo sie dann die Soldaten durch Winter gehen, total müde und kalt und dunkel und die sind hungrig und die sind zu Teil so richtig schon verwundet und die geben fast auf innerlich. Und nur ein Soldat, den man getragen hat, weil er eigentlich so verwundet war, der hat immer gesagt, ich sehe den Feuer, ich sehe Feuer vor uns, da sind Menschen da. Und er hat die ganze Zeit das gesagt und alle waren immer so aufgefordert, weiterzugehen. Und deswegen haben sie alle überlebt, irgendwann am Ende, weil sie diesen Feuer erreicht haben. Und dann haben sie gesagt, die haben ganz lange gegangen und dann haben sie diesen Verwundeten angeguckt und er war blind. Und er hat einfach dann eine Hoffnung gemacht und diese Hoffnung hat Leben gerettet. Also Hoffnung hat eine Kraft und auch Hoffnungslosigkeit hat eine Kraft. Und in der letzten Weiterstudium, was ich so gemacht habe, ich habe mich gewundert, dass in der Therapie gibt so eine Diagnose wie gelernte Hoffnungslosigkeit. Das passiert, wenn ein Mensch vielleicht in Kindheit oder diese zu oft irgendwelche Erfahrungen macht und das nimmt ihm Hoffnung weg. Und das setzt ihn so tief, diese Hoffnungslosigkeit, dass er gar nichts mehr was Gutes erwartet. Und diese gelernte Hoffnungslosigkeit ist Vorstufe von einer Depression. Und deswegen, ich frage mich so, was heute als Depression so behandelt wurde, auch medikamentos, oft hat das ganz andere Ursache. Sowas zum Beispiel wie gelernte Hoffnungslosigkeit. Und über Hoffnung hört man ganz viel. Also allein schon in sowjetischen Liedern, man hat über Hoffnung gesungen, was ich so mich erinnern kann. Und wir reden so viel auch in unserem Alltag über Hoffnung. Wir sagen, hoffentlich gibt's morgen gutes Wetter oder hoffentlich falle ich nicht durch in meinen Prüfung. Es gibt aber Hoffnung irgendwie so. Und die Bedeutung von dem Wort Hoffnung sehe ich, dass das richtig so mehr so ähnlich wie vielleicht. Hoffnung ist etwas, was man sagen kann, ja, kann sein, kann auch nicht. Vielleicht, ich hoffe auf Beste, aber so richtig 100% zweifle ich, dass das passieren wird. Aber wenn man so Wort Hoffnung in der Bibel sieht, das ist was ganz, ganz anderes. Das ist kein Vielleicht. Und da habe ich mir erstes Mal Gedanken darüber gemacht, als ich so eine Woche hatte, wo ich wirklich eine Woche lang jeden Tag irgendeine Nachricht oder Neuigkeit gehört habe, die wirklich deprimierend war. Da ist jemand krank geworden, da hat jemand Burnout, da gibt's Probleme, da und so viele in meinem Bekanntenkreis und meinem Freundenkreis, dass ich schon, als ich die neue Nachricht gehört habe, ich habe mich schon zusammen so gezuckt, ich habe gedacht, boah, das ist lauter Hiobsbotschaften. Und dann habe ich gedacht, Hiobsbotschaften, ich soll mal Hiob lesen. Und er kennt vielleicht die Geschichte von Hiob, wie schrecklich ihm ergangen ist. Und nicht nur einmal, sondern es war richtig so eine Welle nach der andere. Und niemand stand zu ihm. Und seine Frau hat ihm gesagt, es lohnt sich nicht mehr. Und was antwortet er? Und er sagt nicht, aber vielleicht wird doch besser, sondern er sagt, aber ich weiß, mein Erlöser lebt und er wird mich noch aufstehen lassen. Und in den Worten von dem habe ich gedacht, das ist die biblische Hoffnung. Das ist kein Vielleicht, das ist eine Zuversicht. Oder David, wenn man so die Psalmen liest, der wurde als Junge gesalbt für Königreich und ist er König geworden, als er schon erwachsener Mann war? War vielleicht 40 schon. Und die ganze Zeit immer irgendwie auf dem Flucht und irgendwelche Menschen immer böse um ihn herum. Und wenn man so die Psalmen liest, man sieht, manchmal beschreibt er die Situationen, aber immer wieder kommt er zu Hoffnung. Und Psalmen sind voll von der Hoffnung, aber nicht so, aber vielleicht Saul wird mich doch nicht töten, sondern und man merkt, der macht seine Hoffnung nie an irgendeine Situation fest. Aber vielleicht doch, sondern der sagt, meine Hoffnung kommt von Gott. Also man merkt immer so, der, auch wenn er seine Situation beschreibt und klagt, trotzdem, man merkt, er entscheidet sich zu glauben und hat einen Standpunkt. Und die Hoffnung hat ganz andere Bedeutung. Zuversicht, etwas total nicht wackelige, sondern etwas, wo man sich richtig darauf stehen kann. Und ich glaube, dieser Unterschied, an was machst du Hoffnung fest? Und diese biblische Hoffnung, warum ist die in der Bibel so fest und Zuversicht? Weil dieser Punkt, an dem du die festmachst, ist zuversichtlich. Weil Hoffnung ist Gott. Und wirklich, ich habe da, als ich mich so zu Predigt vorbereitet habe, ich habe einfach nachgeschlagen, wie viel Mal kommt diese Hoffnung in der Bibel? So oft und steht, aber die auf den Herrn hoffen, die bekommen neuen Kraft und die werden wie Adler. Man denkt, boah, also die Hoffnung hat eine richtig Auswirkung in deinem Leben. Und das bedeutet, die kann dein Leben halten. Und das bedeutet, dass Teufel das auch ganz gut weiß. Und dass ihm genauso wichtig, diese Hoffnung uns wegzunehmen. Und ich glaube manchmal, nur letzte Zeit ist mir so total bewusst geworden, dass wirklich, so, wenn man die Hoffnung nimmt, dann bist du besiegt. Wenn du keine Hoffnung hast, dann wirst du nicht kämpfen, du wirst aufgeben. Dann brauchst du nichts mehr. Dann eigentlich, wenn man dir Hoffnung nimmt, dann bist du besiegt, ne? Deswegen ist ein Punkt von Teufel, ist deine Hoffnung wegzunehmen. Und ich habe so auch so eine Erfahrung gemacht, dass manchmal ist das wirklich eine Sache, wo, ja, ich würde sagen, manchmal muss man das richtig bewusst ankämpfen. Ich habe damit Erfahrung gemacht, vorher habe ich das nie gemacht, aber das war so eine Situation, wo wir einen Anruf gekriegt haben, dass Stefans Mama ins Krankenhaus gekommen ist, und das war schon irgendwie so letzte Zeit so mühsam. Wir haben gedacht, endlich geht's voran, und da plötzlich ist sie wieder im Krankenhaus. Und ich habe gedacht, eigentlich so typisches, was man so sagt, ja, wir werden beten, ne? Und dann habe ich gedacht, eigentlich möchte ich nicht beten. Eigentlich ist, wenn ich jetzt bete, das ist für mich wie einfach bla bla bla, wenn ich so ganz ehrlich bin. Und ich habe mich entschieden, letzte Zeit ehrlich zu sein, weil ganzes Leben habe ich gebetet, weil ich das vielleicht sollte. Und dann habe ich gedacht, aber was gibt's sonst anderes als Ausweg? Aufzugeben? Und in diesem Tag, das war vielleicht nur eine halbe Stunde, früh morgen, wo ich gemerkt habe, ich habe letzte Zeit mich gefragt, was so geistliche Kämpfe sind. Man hört so über geistliche Kämpfe und irgendwelche Kämpfer, die dann so mysteriös irgendwas kämpfen. Und ich habe gemerkt, das ist das Kampf in deinem Herzen, wo deine Hoffnung weggenommen wird. Und entweder lässt du das zu und sagst und gibst auf, oder sagst, und das war erstes Mal, wo ich total charismatisch widerstellt mich habe, und ich habe gesagt, und auch zusammen mit Stefan, wir haben das auch, was interessant, manchmal gibt man einander gar nicht so zu, wie es in deinem Herzen geht. Also gut, dass wir da ehrlich waren, dass bei ihm auch so ähnliches Gefühl war, dass wir gesagt haben, wir wollen diese Hoffnungslosigkeit widerstellen. Und ich habe keine Erfahrung, wie, ne? Aber diese Entscheidung war so wichtig. Und dann haben wir Lobpreis angemacht, und das war so, was auch Daniel heute irgendwie in Lobpreis gesagt hat, das ist eine Waffe. Ich habe wirklich gemerkt, das ist die Waffe. Einfach, wo du merkst, wie die Hoffnungslosigkeit geht, dadurch, dass du Herr anbetest, und plötzlich bist du frei zu beten. Und Hoffnung kommt. Und ich habe gedacht, boah, das ist ja krass, ne? Das ist eine echt geistliche Sache. Und es ist deine Entscheidung, gibst du auf oder du widerstellst dem. Und das ist eine Sache, wo ich echt euch, ich möchte euch ermutigen, zu erkennen, wenn das in eurem Leben reinkommt und nicht, und kein, die Bibel sagt uns, gibt keinen Platz dem Teufel, sondern widersteht ihm. Und man denkt manchmal, es ist irgendwas total irgendwie, sondern solche Sachen. Der greift die Hoffnung an. Und das ist die, wo ich gemerkt habe, das ist die erste Hilfe, wenn du merkst, boah, das ist da. Erkenn das und bekämpf das mit Gottes Hilfe, und es gibt, da musst du nicht aufgeben. Und zweite Sache, was ich auch so gemerkt habe, was helfen kann, um die Hoffnung zu stärken, sind die Erfahrungen mit Gott sammeln, im Voraus schon. Nicht, wann das schon zu spät ist, dann manchmal so, das ist auch wichtig, aber wichtig ist in unserem ganz praktischen Leben, diese Erfahrungen mit Gott sammeln, die unsere Hoffnung stärken. Und da möchte ich euch erinnern an diese Geschichte über Speisung 5000, und euch ein bisschen hereinnehmen, dass ihr ein bisschen so sich vorstellt, wie das alles war, dann ganz viele Leute, 5000 Menschen, die auf Jesus hören. Und die Bibel sagt, das war die Speisung 5000, das war nicht nur 5000 Menschen, das war 5000 Männer. Und was ist noch schlimmer als 5000 Männer? 5000 hungrige Männer. Und das waren nicht nur 5000 hungrige Männer, da waren noch Frauen und Kinder dabei, und ich kann aus meiner Erfahrung sagen, und Stefan weiß auch, wenn ich hungrig bin, bin ich böse. Also das bedeutet, dass, wer weiß noch, ob das so, es gibt manche Frauen, die noch schlimmer sind in hungrigem Zustand als Männer. Das ist noch, und ich ahne schon so ein bisschen aus, ich habe noch nicht eigene Erfahrung, aber aus dem, was ich so mitkriege, dass hungrige Kinder noch schlimmer sind. Und das alles, also 5000 hungrige Männer, dazu noch hungrige Frauen und hungrige Kinder. Und das war so, was am Anfang war. Und dann sagt Jesus, okay, der hat vor, Wunder zu tun. Und was sagt er den Jünger? Die Jünger sollen zuerst diese ganze Menge in Gruppen teilen, 50 und 100. Also so, die Leute zählen. Und stellt euch vor, wie das alles so ein bisschen war. 5000 Männer, Frauen, dazu Kinder, die werden gezählt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Oh, ich habe mich verzählt wieder vom Anfang. Nee, also das war eine Sache, wo man denkt manchmal, okay, da war mein Geduld schon irgendwie so auf die Probe gestellt. Und warum macht Jesus überhaupt sowas? Das ist doch total. Und wenn man so in der Bibel liest, Jesus macht immer so irgendwie Sachen. Wenn du Wunder mit dem erleben möchtest, dann musst du irgendwie auf etwas sich einlassen, was heutzutage total unmodern ist. Man möchte sich nicht auf die Sachen einlassen, die in der Bibel stehen, die sind unmodern, aber man möchte gern mit Gott was erleben. Ich glaube, so geht nicht einfach so. Weil wenn du 5000, diese Speisung von 5000 erfahren möchtest, dann musst du zuerst diesen ganzen Prozess gehen und auf Jesus hören und geduldig erfahren, wie du gezählt wirst, wie du dann in den Gruppen zuerst so aufgeteilt wirst und dann auf Gras gesetzt. Und dann fängt das an. Okay, die werden gefuttert, die vordere Reihen. Wie ging den letzten 50, die da am Ende sitzen? Ich kann mir gut vorstellen. Könnte auch euch gut vorstellen. Also wir waren mal mit einem Flugzeug geflogen. Das war eine Reise, die so, wir haben so zuerst mit einem Flugzeug, dann mussten wir eine Zeit warten und dann waren wir in einem anderen Flugzeug, das war insgesamt schon anstrengend und das war ein Riesenflugzeug und wir waren wieder so ganz am Ende. So, wie diese letzte da. Ich glaube, wir waren die letzte Plätze. Und ich war hungrig, müde und plötzlich höre ich wie, ja, jetzt gibt's warmes Essen, das wird angekündigt, ne? Und ich klappe meinen Tisch auf und warte und ich merke, mir wird's gleich besser. Und dann fängt an, die erste Reihe kriegen das Essen. Und die Stewardessen sind schon total gestresst. Und die Reihen, die Essen gekriegt haben, wollen dann aufs Klo. Und das fängt dann so diese hin und her zu laufen. Und die Gänge im Flugzeug sind eng. Und deswegen für jeden, der aufs Klo möchte, müssten die Stewardessen immer diesen Wagen zurückfahren. Und so in diesen so einen kleinen so Ausgang. Und ich habe gedacht, das kommt bei uns nie an. Also wirklich, die waren schon, ich war so böse auf diese, die schon aufs Klo wollen. Weil ich war noch hungrig. Und ich kann mir auch vorstellen, dass wenn das dein erstes Wunder war, mit Jesus diese Speisung 5000, dann saß du irgendwo am Ende und hast dich gefragt, und? Ihr da vorne, seid ihr schon satt? Ah, wir sind aber noch hungrig. Und das ist eine Sache, was aber in der Bibel steht, alle wurden satt. Man musste diese Erfahrung machen, damit du dann nächstes Mal vertrauen kannst. Du musst diese Erfahrung machen. Und oft habe ich gedacht, so als ich in Bibelschule war, ich war so 20 Jahre, 25, am Ende der Bibelschule, ich habe mit einem Mädchen im Zimmer gewohnt. Und ich habe sie nicht so besonders gemocht und glaube ich sie mich auch nicht, weil wir so ähnlich waren. Und ich habe die Sachen, die ich in mir nicht so gemocht, sie hatte die Sachen auch in sich und deswegen habe ich sie auch nicht gemocht. Aber am Ende dieser Bibelschulzeiten, bei ihr ging es alles so traumhaft schön. Sie hatte Traummann gefunden, das war so ein anderer Seminarist und das war eine schöne Liebesgeschichte und irgendwie war das alles so mit die hatte plötzlich Geld irgendwie und die haben schon irgendwie so, das war alles so schön und für mich, meine Zukunft war so, ich habe keinen Traummann gefunden, ich musste zurück nach Sibirien, Ich wusste nicht, wovon ich leben soll. Ich wusste nicht überhaupt, dass es dort kalt und ich hasse Kälte. Und ich war neidisch. Und als ich mir das wahrgenommen habe, überhaupt, dass ich neidisch bin, das war so peinlich, als Christ neidisch zu sein. Und jetzt weiß ich, Neid ist eigentlich die Hoffnungslosigkeit. Ich habe nicht vertrauen können, dass irgendwann nach 12 Jahren, und ich bin jetzt froh, dass ich diese 12 Jahre, dass ich auch meinen Traum getroffen habe, ne? Aber, und jetzt habe ich das, was ich, aber die Zeit, diese 12 Jahren hätte ich vielleicht noch besser leben können, wenn ich diese Hoffnung hatte damals. Ich würde vielleicht vielen Sachen nicht machen, was ich gemacht hätte. Vielleicht würde ich hätte, glaube ich, andere Lebensqualität, wenn ich Hoffnung hatte, wenn mir jemand Hoffnung auch vielleicht gemacht hätte. Deswegen, wenn du merkst, dass jemand neidisch ist, mach ihm Hoffnung. Sag ihm über die Hoffnung. Das ist die Hoffnungslosigkeit. Und auf jeden Fall wieder zur Speisung von 5000. Wenn du mit Jesus das erlebst, natürlich, wenn du dich damals entschieden hast, in McDonald's zu gehen und essen und gar nicht auf das alles sich einzulassen mit diesen ganzen Zählen und Sitzen und Gruppenteilen, hättest du diese Erfahrung nicht gemacht. Du musst schon ein bisschen gewisse Vertrauen in Voraus bringen. Aber diese Erfahrungen mit Gott, sie machen deine Hoffnung stärker und stärker. Und du weißt, okay, letztes Mal war so, dann kann ich vertrauen, dass dieses Mal wird. Obwohl die Jünger von Jesus irgendwie waren da nicht besonders begabt. Und das kann uns ein bisschen trösten, weil in Markus Evangelium gibt's danach Speisung von 4000 und sie haben sich genauso fast reagiert. Die Jünger, die waren so, welches Essen? Wo kriegen wir das Essen? Und danach noch die Geschichte, wo Jesus über diese Pharisäer spricht, dass sie sich in Acht nehmen sollen wegen der Sauerteig. Und die waren so, oh ja, Jesus schimpft bestimmt, dass wir kein Brot genommen haben. Und Jesus sagt, hey, habt ihr das gar nicht begriffen? Dass ihr mir vertrauen könnt. Also Erfahrungen mit Jesus, es ist eine Sache, was mit Gott, was deine Hoffnung stärken kann. Und lass dich darauf ein. Und das Letzte, was noch wichtig ist, glaube ich, was unsere Hoffnung stärkt, ist einfach nicht nur die Werke von Gott kennenzulernen und Erfahrungen damit machen, sondern sein Charakter. Mit jemandem in eine Beziehung zu leben, ihn so ganz persönlich zu erleben, dann jemanden zu kennen, ist was anderes als einfach wie damals mit diesem Mädchen. Ne? Ich habe mit dem 3 Jahren fast in einem Zimmer gewohnt und ich kannte sie nicht. Mit Jesus zu leben bedeutet nicht, ihn zu kennen. Und Gottes Charakter zu kennen kannst du nur dann, wenn du dich das wünschst. Und die ganze Beispiele in der Bibel über Abraham, da stand, dass er so gut, der hat auch Scheiße gebaut, aber der kannte Gott, der kannte sein Herz. Und als Gott zu ihm gekommen ist damals und wollte ihm Bescheid sagen, dass er da eine Stadt vernichten möchte, Abraham hat gesagt, das glaube ich nicht. Du bist Gott, du bist nicht so, dass du die ganze Stadt vernichten würdest und dort 10 Gerechten sind. Und Gott sagt, da hast du recht, stimmt. Also der kannte Gott so gut, dass er dem Gott sagen könnte, wie er ist. Und ich frage mich manchmal, hey, bei jedem Furz sind wir dann gleich so, oh, Gott liebt mich nicht mehr oder sowas, weil wir kennen wir Gott überhaupt? Kenne ich Gott? Ich habe gemerkt, dass ich bin ganzes Leben Christ fast und nur jetzt lasse ich mich bewusst ein auf das, was bedeutet, Gott kennenzulernen. Und meine letzte Erfahrung war zum Beispiel, ist es wichtig zu wissen, wie Gott ist und wie Gott nicht ist. Wie wichtig ist zum Beispiel, um nicht enttäuscht zu werden. Zum Beispiel für Stefan ist wichtig zu wissen, was er jetzt hoffentlich schon weiß, dass ich nicht so gute Hausfrau bin. Dann ist er nicht enttäuscht. Oder solche Sachen. Und ich weiß, letzte Zeit habe ich gelernt, dass Gott, sein Ziel ist nicht, meine Situation zu ändern, sondern mich zu ändern. Und dadurch die Situation. Vor kurzem war mein Vater da, aus Russland, wir haben ihn eingeladen, der ist Alkoholiker, und das war mein erstes Treffen, so wirklich, dass ich 10 Tage mit ihm verbracht habe, und ich habe so viel erhofft von diesem Treffen, ich habe so viel Pläne geschmiedet, ich wollte ihn bekehren, Ich wollte, dass er zu Jesus findet. Ich wollte, dass er in die Blaukreuzgruppe geht, Selbsthilfegruppe, und über seinen Alkoholismus nachdenkt. Und ich habe tolle Programme ausgedacht. Und alles ist in die Hose gegangen. Nichts war davon. Auch wenn ein Gottesdienst war einmal, dann ist er nach 10 Minuten, wollte er gehen. Und ich war so frustriert. Ich war so böse auf Gott. Ich habe gesagt, Gott, was soll das? Ich habe gedacht, ich habe dich verstanden, das sind deine Pläne, du möchtest meinen Vater ändern in diesem Treffen, ne? Und ich habe diese Begegnung mit Gott erlebt, wo er so, als er neben mir so stand, lächelte und sagte, nein, meine Pläne sind erfüllt, deine nicht. Also, und da habe ich plötzlich verstanden, dass Gottes Plan war, gar nicht meinen Vater zu ändern, sondern mich zu ändern in dieser Zeit. Und das hat er gemacht, weil die Sachen, was mit mir passiert sind, die waren noch nie im Leben mit mir, dass ich mit ihm so offen reden könnte über Sachen, wo ich nie geredet habe. Und was interessant war, nach dieser Zeit, jetzt ruft er an und ich merke, es ist was passiert auch in unserer Beziehung. Die Situation ist auch geändert. Aber das war nicht das Ziel, das war Ergebnis. Gott ist so, dass er nie, sein Ziel ist nie, deine Situation zu ändern, sondern dich. So ist Gott. Und das habe ich gelernt jetzt. Da kenne ich Gott ein bisschen mehr. Deswegen, wenn Moment, was vorher da gesagt wurde, dass auch manche jetzt über die Zeit gehen, wo Zerbruch ist oder wo Gott zerbrechen möchte und irgendwie Demut lernen möchte, ich kann das verstehen. Das ist, Gott uns möchte uns ändern, damit wir fähig sind, weiterzugehen. Auf jeden Fall, das sind so 3 Sachen, was mir wichtig sind. Aber zuerst, ich möchte euch einfach Mut machen, der Hoffnungslosigkeit wiederzustehen, also wiederzusetzen oder widerstehen. Und Gott ist auf unserer Seite und volle Bibel ist dafür, dass Gott sagt, ich helfe dir. Wenn du dich entscheidest, ich helfe dir. Ich bin deine Hoffnung. Ich trage dich. Und ich lese am Ende nochmal diesen Vers. Deshalb bete ich, dass Gott, der euch Hoffnung gibt, euch in eurem Glauben mit Freude und Frieden erfüllt, so dass eure Hoffnung immer größer wird durch die Kraft des Heiligen Geistes. Danke, Papa, dass wir etwas haben, was stabil ist. Dass wir in dieser Welt nicht aus vielleicht leben können und müssen nicht so auf vielleicht uns verlassen, sondern wir haben einen Punkt, wo wir bauen können, dich. Und ich danke dir, dass du uns das gegeben hast, dass du die Hoffnung bist und dass diese Hoffnung kann unser Leben verändern, kann unser Leben tragen, kann uns stabil machen in jeder Situation. Und ich bitte dich echt, um Vergebung. Ich bitte dich um Vergebung, wo ich mich mit dieser Hoffnungslosigkeit eins gemacht habe. Wo ich mich ergeben habe. Wo einfach ich nicht gekämpft habe. Wo ich mich eins mit diesem Geist der Hoffnungslosigkeit gemacht habe. Und ich bitte dich um Vergebung und ich möchte damit nichts zu tun haben. Ich bitte dich, dass du immer uns aufmerksam machst, wenn das einschleicht in unser Leben und uns Mut gibst, uns zu widerstehen, dieser Hoffnungslosigkeit. Und ich danke dir, dass wir dich kennenlernen dürfen, wie du bist, und dass wir dir mehr und mehr vertrauen lernen dürfen und dass du mit uns gut meinst. Alle werden satt und es wird noch übrig. Und ich danke dir, dass wir nicht zu kurz kommen bei dir. Und ich bitte dich, dass du das jedem in sein Herz sagst und schreibst und dass diese Hoffnungslosigkeit geht und dass es einfach unser Leben erfüllt, deine Hoffnung, deine biblische Hoffnung. Danke dir. Amen.